Also auf jeden Fall von unserer Seite aus auch nochmal ein herzliches Willkommen und auf jeden Fall schön, dass Sie doch so zahlreich doch noch zu dem zu unserem Vortrag gekommen sind. Testmanagement im DevOps-Zeitalter, beziehungsweise die Bedeutung dessen, ist natürlich durchaus so in unserer beiden Erfahrung auch bei Kunden, sage ich mal, ein durchaus sehr kontrovers diskutiertes Thema. Gerade wie wir heute auch schon gehört haben, DevOps, viel Automatisierung und dann haben wir so ein Altbacken-Thema, irgendwie Testmanagement, was so quasi mit vom Main eigentlich so überfrachtet ist, zumindest vom Gefühl her. Und dass das eigentlich kein Widerspruch sein soll, das ist ein bisschen eigentlich das, was wir heute sozusagen versuchen wollen, mit Ihnen einfach aufzuzeigen, zu diskutieren und ja, da mal einfach so unsere Erfahrungen, Ideen entsprechend einfach in die Welt hinauszutragen.
Genau, wie gerade schon gesagt wurde, wir kommen beide von der AIT aus Stuttgart. Wir beschäftigen uns in unserem beruflichen Alltag in unseren Kundenprojekten genau mit diesen Themen. Letztlich noch ein Stückchen weitergefasst mit Softwareentwicklungsmethoden, Praktiken und Werkzeugen und kommen natürlich auch in unserem Alltag immer wieder mit solchen Themen in Berührung. Ja, steht es nun im Widerspruch oder nicht? Letztlich, wenn wir auf die Agenda schauen, das wird gleich einer der ersten Agendapunkte sein. Wir wollen mal so ein bisschen Entmystifizierung machen. Das heißt, wir wollen mal ganz kurz darüber sprechen, die Begrifflichkeiten DevOps und auf der anderen Seite Testmanagement. Und dann gehen wir mal so ein bisschen rein in so einen Testprozess. Das heißt, wir schauen uns mal verschiedene Dinge an. Wir schauen uns an, was hat es eigentlich mit der Rollenverteilung auf sich? Was ändert sich vielleicht jetzt, wenn wir über DevOps sprechen? Und dann schauen wir mal in die einzelnen Bereiche rein, die es im Testmanagement gibt. Testerstellung, Testplanung. Hier steht Testplanung für Sprints. Also es geht irgendwie um kurze Zyklen. Auch was hat es mit der Testausführung auf sich und Testauswertung. Am Ende haben wir natürlich ein Fazit. Was sollen Sie mitnehmen aus dem heutigen Vortrag? Zum einen ein bisschen Klarheit über die Begriffswelt. Da werden wir also ein bisschen die eine oder andere Definition bringen. Zum Thema Änderung im Rollenverständnis hat das mit Kulturwandel zu tun. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Dann wird es um Testdesign gehen. Also wie gestalte ich eigentlich Testfälle? Wo kommt Input her? Wie strukturiere ich Testpläne? Ja. Auch da haben wir so ein paar Tipps, wie wir das so in den Projekten machen. Und auch ein Stückchen dann Tool-Support, also wie kann man diese ganzen Dinge eigentlich toolgestützt in diesem Microsoft-Technologie-Stack am Ende unterbringen. Ja, zunächst, wenn wir uns die beiden Begriffe mal anschauen. Wir haben heute Morgen die Keynote gehört von Donovan Brown und er hat ja eine sehr schöne Definition von DevOps gebracht, nämlich Union of People, Process and Products to enable continuous delivery of value to our end users. Das ist sehr schön in einen Satz gepackt, hat er wunderbar gemacht. Was bedeutet das jetzt, wenn man da ein bisschen näher drüber nachdenkt? Wir haben was rausgesucht, das jetzt mal konkret aus einem Artikel von Gartner genommen. Der hat mal so ein paar konkrete Punkte noch hergenommen. Und wenn man sich das anschaut, Change in IT Culture, Rapid IT Service Delivery, also es geht auf jeden Fall um Geschwindigkeit. Und dann so ein ganzheitlicher Ansatz, so verschiedene Dinge. Man kann das aber so auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Am Ende geht es darum, wenn man hier mal auf der rechten Seite schaut, diese Wall of Confusion abzubauen. Also dieses, was man vielleicht manchmal noch so kennt, ja, da ist auf der einen Seite Entwicklung und Test und auf der anderen Seite Betrieb. Und dann wird da so ein fertiges Paket über diese Wall of Confusion so über den Zaun geworfen quasi. Und da ist manchmal kein richtiges Miteinander spürbar. Es geht grundsätzlich darum, genau diese Wall of Confusion abzubauen. Und dafür ist der oberste Teil ganz, ganz wichtig. Donovan hat es heute Morgen in seiner Keynote auch nochmal schön herausgestellt, dass People der wesentliche Punkt ist. Und deshalb ist hier auch ganz wichtig Change in IT Culture. Spannend ist jetzt, wenn hier unten steht Dev und Ops. Stellt sich die Frage?
Da fehlen doch irgendwie die Tester,
oder? Die fehlen, ne? Was machen wir mit denen?
Ja, Qualität sicherstellen. Und das ist ein Thema, wenn man darüber nachdenkt, kommt man eigentlich unweigerlich, klar, zum Testprozess. Wenn man sich mit Testern unterhält, dann ist eigentlich immer so ein Schlagwort, was letztendlich immer fällt, ISTQB, das ist so eine der größten die größte Organisation, die sich zum Thema Testing auseinandersetzt. Gibt es auch diverse Veröffentlichungen. Und letztendlich, was diese Organisation definiert hat, ist so einen allgemeinen Testprozess, wo man sagt, so bestimmte Grundphasen letztendlich, egal wie das Testing aussieht von Software, die wiederholen sich eigentlich immer wieder. Ich habe immer wieder so grundsätzliche Dinge, wie ich beginne mit einer Analyse, ich schaue mir an, meine Anwendung, gibt es bestimmte Bereiche, die einfach ein sehr hohes Risiko haben und entsprechend natürlich typischerweise nach Risiko wird dann auch, sage ich mal, verschiedene Testtechniken, der Aufwand etc. pp. Wird davon letztendlich immer in Abhängigkeit gemacht. Ist natürlich jetzt gerade bei kurzen Release-Zyklen ein extrem spannendes Thema, weil dieser Prozess, zumindest mal klassisch gesehen, in der Vergangenheit bis dato halt immer durchaus mehrere Monate bis Jahre durchaus mal in Anspruch genommen hat, wenn man das natürlich sehr formal von oben bis unten durchgegangen ist. Und jetzt haben wir letztendlich ein geändertes Umfeld, viel mehr Automatisierung, kurze Zyklen. Und das müssen wir irgendwie sozusagen, ja, da müssen wir den Tester auch irgendwie in die Lage versetzen, da einfach mit Schritt zu halten. Weil wir können nicht in diesem alten, sehr formalen Modell drin bleiben, sondern müssen auch den Tester da irgendwie, sag ich mal, enablen, wenn ich es mal so nennen darf. Genau, letztendlich geht immer wieder gleich ein Zyklus. Ich fange an mit einer Analyse, schaue mir halt das Ganze an, leite entsprechend dann meine Tests ab oder halt mehrere Testfälle typischerweise im manuellen Testmanagement. Gehe dann irgendwann mal in eine Testausführung. Dort gibt es auch verschiedene Arten, formales und exploratives Testen. Dann habe ich eine Phase, wo ich sage, ich schaue mir auch mal natürlich meine Testergebnisse an, werte das Ganze aus und zu guter Letzt, formal gesehen, mal einfach gesprochen, wird der Test sozusagen für sich ja, als geschlossen markiert. Soll ich dann sagen, okay, mein Produkt ist prinzipiell okay und ich schiebe es sozusagen raus in die Produktion. Mal ganz einfach formuliert. Ja, gut. Und über diese ganzen Phasen letztendlich zieht sich natürlich auch ein entsprechender Planungsprozess hinweg. Dazu könnte man sich natürlich noch viel weiter austoben, gibt es auch diverse Bücher dazu, also das letzte Mal, wo ich auch die Zertifizierungsprüfung dazu gemacht habe, das ist schon ein hübscher kleiner 600-Seiten-Wälzer, wo man sich genau mit diesem Prozess auseinandersetzt. Sie haben gerade mal die Kurzfassung dazu bekommen. Ein bisschen ein schlankeres Konzept, was ich finde, wenn man sich gerade jetzt auch aus dem Testmanagement-Perspektive natürlich, ja, wenn ich, oder sagen wir mal, ich habe ein Produkt und jetzt muss ich ja irgendwie entscheiden, wie will ich eigentlich mein Produkt testen? Teste ich genug? Und dafür letztendlich finde ich ein super Konzept, diese Agile-Testing-Quadranten oder einfach nur Testing-Quadranten. Agile kann man, glaube ich, mittlerweile so als Common Sense hinnehmen und kann sagen, okay, Testing-Quadranten trifft es eigentlich ganz gut. Und was man da letztendlich macht, ist zu sagen, ich habe verschiedene Dimensionen oder verschiedene Zielstellungen, die meine Testtechniken einfach abdecken sollen. Da habe ich zum einen Testtechniken, die sehr stark technologiezentriert sind. Der Gegenpart dazu ist dann, ich teste, sage ich mal, bevorzugt aus Kundenperspektive, hier jetzt mit dem Begriff umschrieben Business Facing. Dann habe ich Testtechniken, die prinzipiell das Team unterstützen sollen, also mein Entwicklungsteam, mein Product Manager Team, mein Testerteam etc. pp. Und den Gegenpart dazu, Testtechniken, die letztendlich einfach das Produkt im Fokus haben. Ist dann relativ einfach, was man macht, legt die Dimensionen übereinander und hat letztendlich vier Quadranten. Und das Ziel ist, wenn ich verschiedene Testtechniken habe, versuche ich eigentlich, jeden dieser Quadranten abzudecken. Das heißt nicht zwingend, nur weil die jetzt hier alle gleich dargestellt sind, dass die alle in den gleichen Aufwandsprozentzahl haben, sondern ich versuche prinzipiell, damit ich mein Produkt wirklich damit ich möglichst wenig einfach so schwarze Flecken habe, versuche ich möglichst immer einzelne Testtechniken aus den Quadranten zu haben. So habe ich halt so ein, ich decke es eigentlich ganz gut ab, kann man glaube ich so nennen. Und ich fange letztendlich mal unten, geht dann halt los mit den Testtechniken, wenn man jetzt welche nimmt, die halt sehr technologie- und teamzentriert sind. Dann haben wir so die Klassiker, Unit- und Komponententests. Ich denke mal, ist auf der Konferenz auch schon mehrfach gefallen in diversen Vorträgen. Das bildet so ein bisschen die Basis letztendlich für meine auch Qualitätssicherung oder Testmanagementstrategie. Aufwand hier typischerweise, wenn man mal jetzt die Testing-Pyramide nehmen würde, sind so knapp 80%, wenn ich wirklich eine Anwendung habe, die ich frisch anfange. Wenn eine Anwendung schon etwas länger am Markt ist, ist der Prozentsatz ein bisschen anders, was aber eher dann daran liegt, da natürlich Unit-Tests mit einer Anwendung, die schon mehrere Jahre am Markt ist, ist unter Umständen wegen, sage ich mal, nicht so optimaler Software-Architektur gegebenenfalls etwas schwieriger zu realisieren. Da variiert das Ganze natürlich. Damit ich aber so einen Unit- und Komponententest letztendlich schreiben kann, muss ich sehr tief in der Technik drin sein. Weil Unit-Tests schreibe ich typischerweise in der Technik oder mit der gleichen Programmiersprache, Technologie, indem ich auch meine Applikation schreibe. Wenn ich eine Methode testen will in C#, schreibe ich typischerweise den Test auch in C#. Deswegen ich natürlich, sage ich mal, auch ein sehr hohes Technologieverständnis einfach haben muss. Das ist nichts, was jetzt typischerweise die Rolle, die wir heute bevorzugt einnehmen, der Tester macht, sondern das ist eine Entwickleraufgabe. Wenn man das jetzt mal betrachten würde, auch aus Kundenperspektive, ist es so, ein Kunde der findet es gut, wenn ich sehr viele Unit-Tests habe, aber letztendlich, das testet nicht aus seiner Perspektive, weil ich teste auf so einem Mikro-Level, dass es, sage ich mal, eigentlich nicht seinen typischen Geschäftsprozess abdeckt. Wenn ich das machen will, muss ich eigentlich eine Stufe höher gehen. Und da bewegen wir uns dann, wenn es eher das Team, wenn es eher dann teamzentriert ist, in der Kategorie der funktionalen Tests. Wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Applikation nehmen würde mit einer UI, habe da einen Button drauf, der irgendwie was speichert, wäre für mich so ein klassischer funktionaler Test. Sage ich, teste das Speichern eines Projektes. Das wäre für mich so ein funktionaler Test. Wenn ich das Ganze, dann wären wir jetzt sozusagen in diesem Quadranten 2 oben. Wenn ich jetzt sage, ich mache das Ganze ein bisschen größer und gehe eher dahin, dass ich sage, ich will testen aus richtig Kundenperspektive und zwar aus, sage ich mal, so im Sinn, wie kann man es nennen, Geschäftsprozessperspektive, beziehungsweise aus Szenario-Perspektive, wo ich sage, ich tue wirklich viele von diesen kleinen Aktionen zu einem riesengroßen End-to-End-Prozess zusammen. Dann sind wir sozusagen auf der rechten Seite, wo ich dann sage, ich teste wirklich zu 100% aus der Endkundenperspektive. Ist auch, sage ich mal, wenn man jetzt aktuell viele Teams sich auch noch anschaut, die, sage ich mal, noch eher so aus der Welt oder aus der Softwareentwicklungswelt der 90er kommen oder da einfach sehr alte Codebasen haben, man noch die klassischen Strukturen hat, die vielleicht auch nicht komplett DevOps sind, dann testen die eigentlich sehr stark oben rechts. Das reine manuelle Testen, was wir heute haben, würde man typischerweise auch rechts oben einordnen. Aber auch, sage ich mal, Testarten wie Alpha- und Beta-Tests mit ihren Kunden, das fällt auch typischerweise oben mit rein. Und dann gibt es nochmal so eine Spezialkategorie, was jetzt das Produkt im Fokus hat, aber sehr stark technologiezentriert ist. Da fallen solche Dinge rein wie Performance- und Load-Tests, Sicherheitstests und Elite-Tests. Warum? Da nehmen wir mal als Beispiel einfach Performance- und Load-Tests, damit ich entscheiden kann, wann eine Applikation nicht mehr richtig skaliert zum Beispiel. Da muss ich sozusagen schon so eine Art Szenario umsetzen im Test. Aber damit ich das sinnvoll interpretieren kann, muss ich ein sehr tiefes technisches Verständnis haben. Klassiker, ich will Memory Leak detektieren. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, sage ich mal, meine Arztpraxenhelferin zum Beispiel nimmt, die mir diese Entscheidung abnehmen kann oder das sozusagen mit entsprechenden Debugger unter Windows auf so eine Entscheidung überhaupt kommt. Deswegen ist das sozusagen sehr stark einfach vom Technologie getrieben an der Stelle. Genau. Ja, jetzt haben wir sehr viel über, sage ich mal, Testarten geredet, was ich wann, wie, wo vielleicht machen soll. Bevor wir dann tiefer in die Diskussion einsteigen, wollen wir vielleicht einfach mal kurz uns anschauen, wie hat bis dato so ein Tester ausgesehen und was wünschen wir uns eigentlich im DevOps-Zeitalter davon. Wir fangen mal an, kleine Warnung vorweg. Die Rollen sind bewusst sehr extrem gewählt. Das heißt, wir haben mal wirklich so von sozusagen den extremen Tester genommen. Das sind sehr starke Stereotypen auf beiden Seiten, auf Entwickler- und Testerseite. Deswegen, wie gesagt, das Ganze nicht persönlich nehmen, ist wirklich bewusst ein bisschen schwarz-weiß formuliert. Genau, so der klassische Tester, den wir in einigen Projekten auch kennengelernt haben, ist, das ist so die Person, die kennt sich typischerweise sehr gut in der Fachlichkeit aus. Für mich so das Paradebeispiel für diese Kategorie ist die Arztpraxenhelferin, die zum Beispiel Arztpraxissoftware testet. Die hat in aller Regel schon mehrere Jahre selbst auch in der Praxis gearbeitet. Das heißt, die kennt die Geschäftsprozesse von A bis Z. Die weiß, wie eine Krankenschwester eine Applikation benutzt, welche Workflows zu erfüllen sind, was ihr auch wirklich hilft, die Applikation zu benutzen. Ist aber in aller Regel einfach aufgrund des Backgrounds, hat in aller Regel, wenig bis gar keine Erfahrung mit Code. Das heißt, kann nicht programmieren. Kennt sich aber dafür super in den Geschäftsprozessen aus. Anderes Beispiel, was man jetzt hier auch reinnehmen könnte, ist, zum Beispiel ein Kraftwerksingenieur oder ein Security Officer an einem Flughafen zum Beispiel, der dann einfach Geschäftsprozesse in Software testet, die zum Beispiel Security-Lösungen sind, Zutrittskontrollen für irgendwelche Gebäude etc. pp. Solche Management-Software zum Beispiel würde ich jetzt hier auch prinzipiell mit in diese Kategorie einordnen. Genau, und ja, sage ich mal, der Tester, haben wir schon gehabt kurz, der kennt in aller Regel Releases, die mehrere Monate und Jahre dauern. Genau. Und dessen Motto ist in aller Regel, Code ist etwas für Entwickler. Daneben haben wir natürlich auch noch unseren Entwickler. Ja, wo kommt der her? Das ist in aller Regel jemand, der sich mit Code, verschiedensten Technologien auskennt, kann auch Architekturdesign, hat in aller Regel, sondern er hat einen IT-Background. Ist aber in dem Sinne nicht wie die zum Beispiel Arztpraxenhelferin direkt Anwender des Systems gewesen. Das heißt, er kennt sich sicherlich auch in der Fachlichkeit aus, aber halt nicht in allen Details. Ja, dessen Motto ist, ein bisschen historisch bedingt, Tester kritisieren nur oder Tester versorgen mich einfach immer nur mit Bugs, die machen nichts Sinnvolles. Mal bewusst extrem formuliert. Kennt aber historisch bedingt auch die Releases von mehreren Monaten und Jahren. Genau. Wenn man das Ganze dann mal nimmt und versucht das ein bisschen auch mit DevOps zu verheiraten, habe ich im Internet mal gefunden, das ist, glaube ich, the DevOps Man with Poop oder so, irgendwie so ähnlich heißt das. Das ist tatsächlich das Original-Twitter-Post dazu. Er hat dann mal so ein bisschen gesagt, so ketzerisch provokant in den Raum gestellt, naja, zu sagen, okay, wir haben dieses Unicorn und ja, das macht entsprechende raus. Und als Security-Mensch, das ist jemand, der kommt prinzipiell aus dem Security-Background, muss er das immer wieder wegräumen. Und wir haben da mal so ein bisschen eine freie Interpretation aus der Qualitätsperspektive gemacht. Das ist dann ungefähr, sage ich mal, das ist dann unser Qualitätsmensch. Genau. Das ist aber eine Situation, die wollen wir nicht haben, sondern die wollen wir aktiv verbessern, weil wir wollen ja keine neuen Mauern ziehen, sondern wir wollen ja, dass wir letztendlich, wir wollen ja nicht nur mit dem Betrieb zusammenarbeiten, mit dem Entwickler, sondern auch mit dem Tester.
Genau. An dieser Stelle kommen Sie kurz ins Spiel. Wir haben ja die abendliche Session und haben uns gedacht, dass Sie auch ein bisschen Interaktion haben. Sind so gut, Sie sitzen immer so in Grüppchen. Nehmen Sie sich kurz Ihren Nachbarn und diskutieren Sie mal 90 Sekunden lang nur für sich die Frage, was können Entwickler und Tester, wir haben Stereotypen der sozusagen klassischen Welt dargestellt, was können Tester und Entwickler aus Ihrer Sicht lernen? Einfach mal kurz zum Nachbarn drehen, diskutieren und in 90 Sekunden melden wir uns zurück. Und wer allein sitzt, einfach kurz ranrutschen. Ja, kann man auch mal zu dritt diskutieren.
Und stopp. Sehr schön, dass wir intensiv diskutiert haben. Genau. Ich hoffe mal, dass ihr zu durchaus ähnlichen zu einer ähnlichen Zusammenfassung gekommen sind. Wenn man jetzt einfach mal schaut, Entwickler können Dinge gut und Tester können das definitiv auch. Und wir haben uns auch mal im Vorfeld zusammengesessen und mal gesagt, okay, ja, was kann ich denn eigentlich, was können wir untereinander lernen, was ist eigentlich das Gute aus beiden Welten? Und wenn man da einfach mal guckt, fangen wir mal vielleicht an mit einem klassischen Testmanagement, dann ist definitiv für mich etwas, was man von dem Tester lernen kann, ist, er ist letztendlich unabhängig, beziehungsweise, man kann es auch anders formulieren, wenn ich etwas selbst baue, zum Beispiel einen Artikel schreibe, dann sehe ich in aller Regel meine eigenen Fehler nicht, beziehungsweise ich habe auch schlichtweg blinde Flecken. Und das ist etwas, da ein Tester in aller Regel, da die Applikation nicht selbst baut, ist er relativ unvoreingenommen. Und so gesehen hat er natürlich da eine gewisse Unabhängigkeit. Daneben natürlich, am Anfang in der Intro hatte ich es schon mal kurz, hat er natürlich auch, dadurch, dass er den Prozess in aller Regel auch schon selbst einmal durchlebt hat komplett, von A bis Z, ist er natürlich auch extrem einfach tief in den Prozessen, in der Fachlichkeit entsprechend einfach drin. Daneben, wenn wir jetzt unseren Entwickler nehmen, oder DevOps entsprechend, da können wir definitiv etwas lernen aus der Kultur, viele Dinge automatisieren, Zusammenarbeit und natürlich auch ja, Technik aktiv nutzen, um unser Leben einfacher zu machen. Und das heißt nicht zwingend, ja, wie Donovan heute früh gesagt hat, alles automatisieren, sondern da, wo es sinnvoll ist. Und ich denke mal, das ist etwas, wo ich auch als Entwickler dem Tester entsprechend etwas geben kann. Daneben gibt es natürlich auch einfach Dinge, die vielleicht, sage ich mal, nicht so optimal sind, beziehungsweise Dinge, die wir auch vermeiden wollen. aus dem Testmanagement würde ich mal sagen, wird auch wieder ein bisschen bewusst provokativ formuliert. Natürlich die Geschwindigkeit, Testen über mehrere Monate, ist natürlich, sage ich mal, ein direkter Widerspruch zu kurzen Release-Zyklen. Und, ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen teilweise historisch geschuldet, teilweise auch natürlich fehlendes technisches Verständnis. Und, sage ich mal, Gegenpart dazu natürlich der Entwickler auch wieder mit, ja, sage ich mal, als Techie, aber bewusst provokativ, ja, letztendlich die Kundenperspektive verstehen und, sage ich mal, auch ein bisschen aufgrund der Vergangenheit, wenn Tester natürlich immer Bugs über den Zaun geworfen haben, auch das Verständnis für den Tester.
Gut, dann haben wir in gewisser Weise einen Wechsel in diesem Rollenmodell oder in dem Rollenverständnis einen gewissen Wandel. Wir haben jetzt mal gesagt, der Tester ändert sich ein Stück weit. Ja, verliert seine Eigenschaften natürlich nicht komplett. Deshalb haben wir mal gesagt, Persona-Tester in der DevOps-Ära ist schon wichtig, die Fachlichkeit zu verstehen. Keine Frage, ist ja gerade so ein Pluspunkt. Der hat schon selbst im Bereich gearbeitet. Schärft eben den Blick des Entwicklers für die Fachlichkeit. Und wichtiger Punkt, hat keine Angst vor Code oder Skripten. Releases dauern eher Wochen. Ja? Man spricht auch von Feature-Experimenten. Und ganz, ganz wichtig auch dieses Mindset, dieses Miteinander. Entwickler und Tester, da haben wir immer hingeschrieben, Entwickler helfen mir bei der Automatisierung der Tests. Also es geht wirklich darum, gegenseitig eine Empathie zu entwickeln, aber auch gegenseitig von den Fähigkeiten was abzuschauen. Es geht nicht darum, das muss man auch mal richtig verstehen, aus dem Tester einen Entwickler zu machen. Das ist am Ende nicht das Ziel. Aber dass es eine Überlappung der Skills gibt. Und wenn wir beim Thema Automatisierung sind, also wir erleben das in unseren Projekten auch, dass Tester zum Beispiel sagen, also so an dieser klassischen Persona-Tester, ja, wir machen jetzt mal einen Workshop zum Thema Testautomatisierung für UI-Tests zum Beispiel. Ja. Da muss man aber eigentlich eine andere Baustelle erstmal angehen, nämlich Grundlagen in der Programmierung, ja, weil ich am Ende ein Stück weit codieren muss dafür. Also hier ein Wandel. Und so auch beim Entwickler, kennt sich natürlich noch mit Code und Technologien aus, kann Architekturdesign, hat auch einen IT-Background. Aber ganz, ganz wichtiger Punkt, Tester helfen mir als Entwickler, die Perspektive des Kunden besser zu verstehen. Und eben auch hier dauern Releases eben nur wenige Wochen. Also hier eher so ein Shift im Mindset und das ist auch das, was Donovan heute Morgen in der Keynote gesagt hat, dass das Thema People ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil sich hier einfach dieses Rollenverständnis ein Stück weit ändert.
Und dann letztendlich gibt es goldenes Krönchen und Superschwert.
Ja, genau, das war ja, hat man vielleicht gesehen.
Das ist ein super Tester und super Entwickler.
So, jetzt gehen wir mal in den Testprozess ein Stück weit rein. Wir schauen uns im ersten Schritt mal die Testerstellung an. Nochmal kurz zur Erinnerung, was Nico vorher gerade erklärt hatte, diese einzelnen Phasen. Und wir steigen mal hier ein, hier oben beim Testdesign. Wir brauchen irgendwoher Daten. Also wenn ich einen Test erstelle, einen Test beschreibe, dann brauche ich irgendwoher Input. Am Ende ist immer das Ziel, dass ich eine Testfallbeschreibung haben möchte, für etwas zu Testendes. Und dafür kann es verschiedene Eingabeparameter geben. Und das allererste, was so ein Stück weit auch auf der Hand liegt, ist das Thema Akzeptanzkriterien. Das heißt, ich habe irgendwo ein Product Backlog, ob ich jetzt in Form von User Stories schreibe oder wie auch immer geartete Product Backlog Items habe, das heißt mal dahingestellt, aber ich habe irgendwo eine Beschreibung, was erwartet wird. Und das nennt man in der agilen Welt eher Akzeptanzkriterien, darum haben wir den Begriff hier mal so übernommen. Und das ist eine Möglichkeit des Inputs, um am Ende einen Testfall zu erstellen und zu beschreiben.
Das ist jetzt aber letztendlich etwas, was sich auch massiv geändert hat, oder Thomas? Ich meine jetzt die Akzeptanzkriterien oder die Product Backlog Items, die definiere ich ja jetzt natürlich plötzlich in viel kürzeren Zyklen eigentlich neu. Früher habe ich initial relativ sehr viel Aufwand spendiert im Requirements Engineering und sage ich mal, konnte sehr viele Sachen upfront machen im Vorfeld, habe ein riesengroßes Backlog gehabt, sofern man es so nennen kann. Und jetzt mittlerweile habe ich eigentlich nur kleine Zyklen, das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr diesen riesen Master-Testplan und die riesen Testfallerstellung jetzt über mehrere Monate betreiben, sondern ich muss mir eigentlich überlegen, wie ich das in kleinen Häppchen verdaubar hinbekomme, durchaus natürlich auch mit sich ändernden PBIs, die den gleichen Funktionsbereich innerhalb von Monaten eigentlich ändern, oder?
Genau, und das hat Einfluss auf mehrere Dinge. Zum einen, wie ich den Testfall einzeln schneide, das sehen wir jetzt hier, der ist jetzt auch eher klein gehalten. Das hat aber auch noch Einfluss, und da kommen wir später im Talk noch drauf, wie ich jetzt eigentlich meinen Testplan gestalte. Also jetzt sprechen wir erstmal nur über eine kleine Einheit, den Testfall, also eine einzelne Folge von Schritten. Und später ist noch relevant, wie plane ich das eigentlich ein? Wie baue ich sozusagen Häppchen an Testfällen, die ich in einem Sprintbezug in kurzen Zyklen testen kann? Wir haben hier mal ein Product Backlog Item vorbereitet, vielleicht zum Szenario dahinter. Wir zeigen in allen Demos heute eine mobile Anwendung hier auf dem Smartphone, die eine Applikation zur Zeiterfassung ist. Und jetzt haben wir hier ein Product Backlog Item mit dem Titel Projektliste und ja, ist in der User Story Form also angedeutet, was ich machen möchte. Ich möchte also am Ende die Projektliste sehen und dort drin die Projekte sehen, denen ich zugeordnet bin oder für die ich verantwortlich bin. Und ein Akzeptanzkriterium ist jetzt hier zum Beispiel, dass die Projektliste verfügbar ist für einen normalen Anwender dieser Anwendung. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal durch. Aus diesem einen Akzeptanzkriterium leite ich jetzt einen Testfall ab. Das heißt, ich erzeuge mir jetzt einfach hier mal einen Testfall. Ich habe ja eingangs angekündigt, wir haben ein bisschen eben den Tool-Support dann drin. Und
wobei jetzt einer natürlich an der Stelle nur das Minimum ist.
Ja, ja,
genau. Vielleicht ein Tipp für die Praxis, was ich immer bei solchen Sachen ganz gut finde. Das jetzt war es hier nur ein Akzeptanzkriterium oder Nummer zwei. Stellen sich wirklich mal bei solchen Testfällen auch immer bewusst mal die Frage, was darf das nicht tun? Also das Negativszenario dazu. Das sorgt nämlich plötzlich mal durchaus für ganz interessante Fragen. Jetzt haben wir ja gerade zum Beispiel normalen Nutzer. Was ist denn mit einem nicht normalen Nutzer? Wie muss denn dann das Verhalten sein? Das vielleicht einfach mal so als Umkehrfrage immer mal machen und Sie kommen dann plötzlich auf sehr interessante Erkenntnisse. Nehmen Sie nur einen simplen Fall Passwort. Kann optimiert werden. Optimalfall testen Sie, weil Sie genau einen Testfall schreiben. Und jetzt stellen Sie mal, wo ist die Gegenfrage? Was passiert denn, wenn ich das falsche Passwort eintrage? Kann ja plötzlich sein, dass was kaputt optimiert wurde. Und das würden Sie, wenn Sie die Frage sich nicht stellen, würden Sie eigentlich nie rauskriegen, wenn Sie einfach nur stur nach Schema F sozusagen durchgehen. Das vielleicht einfach mal so als kleinen Tipp, völlig toolunabhängig.
Ja. Okay, jetzt haben wir gewisse Schritte auszuführen. Wenn ich sage, wir haben eher kleinere Testfälle, dann wiederholen sich auch gewisse Aktionen. Die will ich nicht jedes Mal neu erfassen. Da haben wir hier was vorbereitet. Es gibt hier einen Schritt App Setup, also das Starten und Prüfen von gewissen Voraussetzungen. Das füge ich jetzt einfach in diesen Testschritt ein. Zur Testlaufzeit werden wir das sehen. Dahinter verstecken sich mehrere Schritte, aber die muss ich hier eben nicht jedes Mal neu erfassen. Dann möchte ich mich noch anmelden an dem System. Und dann möchte ich am Ende die Projektliste aufrufen und natürlich auch angezeigt bekommen. Das heißt, hier erwarte ich auch Projektliste mit meinen Projekten.
Dann natürlich an der Stelle auch immer so eine Frage, die kommt gerne mal hoch. Der Thomas macht das gerade relativ detailliert.
Ja.
Wie detailliert ist eigentlich richtig? Weil ich meine, das ist jetzt gerade ein relativ einfaches Szenario, was wir testen, aber das kann ja durchaus relativ komplex werden. Gibt es eigentlich kein richtig oder falsch? Es gibt nicht die Musterlösung, genauso wie es für DevOps nicht die Musterlösung gibt. Machen Sie letztendlich diese Testfälle abhängig von demjenigen, der das zum Schluss ausführt? Beispiel, Extremszenario, ich habe den klassischen Ingenieur, der hat 20 Jahre im Kraftwerk gearbeitet, hat IT-Erfahrung. Dem kann ich einen Testfall schreiben, selbst für ein durchaus relativ komplexes technisches Szenario, in, sage ich mal extrem gesprochen, 3-4 Sätzen. Dann weiß er sofort, wo er durch die Applikation durchklicken muss. Oder sage ich mal die Arztpraxis, die Software einfach schon 20 Jahre kennt. Nehme ich dann aber das Gegenbeispiel, ich arbeite mit Saisonkräften zusammen, die alle halbe Jahre vielleicht ausgetauscht werden, weil ich vielleicht auch verschiedenen Sprachen testen. Das sind nicht zwingend Anwender aus der Fachdomäne. In so einem Fall muss ich natürlich in diese Phase viel mehr Aufwand einfach rein investieren, weil die natürlich nicht jeden einzelnen, nicht den kompletten Workflow kennen. Das, wie gesagt, einfach mal so als grobe Orientierung. Das heißt nicht sozusagen für den Ingenieur, ja, der schon drin ist, da, sage ich mal, einen riesen Aufwand spendieren mit ins allerfeinste Detail. Das kann vielleicht mal notwendig sein wegen irgendwelchen FDA-Vorschriften und so weiter. Aber in aller Regel kommt man da mit einem, sage ich mal, pragmatischen Weg eigentlich ganz gut
durch. Ja. Das unterscheidet sich natürlich auch, auf welchem Testlevel ich arbeite. Ja. Ja. Okay, jetzt habe ich diesen Testfall erfasst und jetzt habe ich hier kurz umgeschalten in eine Testansicht, eine Testplanansicht und da füge ich den jetzt noch hinzu. Wie der aufgebaut ist, das werden wir dann später ein bisschen näher erklären. Hier ist mein Testfall, den ich gerade erfasst habe und jetzt ist er hier hinzugefügt. Man sieht, der ist active, das heißt, er ist noch nicht ausgeführt worden. im Gegensatz zu dem ersten, den wir hier sehen. Und damit habe ich jetzt einen Testfall erfasst und bin gekommen ursprünglich von den Akzeptanzkriterien. Jetzt gibt es aber noch weiteren Input, nämlich Experimente und Erfahrung. Das heißt, ich habe bereits ein erstes Inkrement meines Produktes rausgebracht und habe Messkriterien entsprechend aufgestellt. Also das heißt, ich habe ein Experiment gemacht. Ich habe definiert etwas, was ich erreichen möchte. Man sagt auch, ich habe vielleicht auf Basis einer Hypothese gearbeitet und diese Erkenntnisse verarbeite ich wieder, um dann entsprechend wieder neuen Input zu generieren. Und das Dritte, Daten aus der Produktion, ist jetzt ein Thema, wo wir gleich noch in ein, zwei Folien nochmal näher drauf eingehen, was ein Thema ist, was aus unserer Sicht in unseren Kundenprojekten, in denen wir sind, noch sehr wenig benutzt wird. Das hat sicherlich verschiedenste Gründe. Es ist teilweise ein junges Thema. Es ist technologisch, je nachdem, wo man unterwegs ist, anspruchsvoll. Aber da wollen wir mal kurz drauf eingehen. Am Ende geht es darum, bei Daten aus der Produktion, um Telemetriedaten. Ja? Telemetriedaten sind letztlich Informationen, die aus meinem Laufzeitverhalten der Anwendung kommen und die ermöglichen mir eine Analyse des Anwenderverhaltens bei einer hohen Datenqualität, weil sie eben automatisiert gesammelt werden. Das heißt, meine Anwendung ist mit Sensorik ausgestattet, um Laufzeitdaten zu sammeln und sie am Ende zurückzuliefern. Und am Ende hilft es, ein Stück weit eine Investitionsentscheidung zu treffen. Nicht nur für das Testcase, für die Testcase-Gestaltung, auch für das Product Backlog. Also für beide Disziplinen können mir diese Informationen helfen.
Das wäre dann zum Beispiel, wenn man das nimmt, sage ich mal, nehmen wir unsere Phone-App, wo wir sagen, wir haben eine Projektliste und eine Sichtweise, wo einfach drinsteht, wo ich Zeiten erfassen kann. Dann würde ich zum Beispiel messen, wie oft hat der Anwender versucht, eine neue Buchung zum Beispiel anzulegen im System, wie oft hat er probiert, die Projektliste zu öffnen, wie oft hat er vielleicht probiert, auch die Infobox mal aufzumachen oder wenn ich jetzt ein Experiment gemacht habe, eine neue Funktion eingebaut habe, hat er wirklich auch diese Funktionalität gefunden? Das kann ich ja auch messen. Im einfachsten Fall, wenn ich datenschutzkonform machen will, nur, okay, wurde geklickt oder wurde nicht geklickt. Und natürlich auch, sage ich mal, extrem wichtig in diesem Bereich, wird völlig unterschätzt, aber wir haben da in einem Projekt extrem positive Erfahrungen mit einer Phone-App gemacht. Einfach so eigentlich etwas Triviales, die Applikation stürzt ab, dass ich auch das messe. Weil das ist etwas, das sorgt eigentlich beim Anwender für einen extremen Frust. Kann damit aber rechtzeitig, wenn ich diese Information abgreife, idealerweise, wenn das nur bei wenigen Anwendern passiert, kann ich proaktiv schon auch Patches machen für den Anwender und kann das wieder in die Produktion reinschieben. Haben wir gehabt, hat der Kollege das Feedback vom Kunden bekommen. Den Bug haben wir noch gar nicht gemeldet bekommen, gehabt in unserer Fachabteilung. Und der Kollege hat bei sich in den Telemetriedaten gesehen gehabt, oh, da gibt es in bestimmten Szenarien gibt's Abstürze. Der Anwender hat es noch nicht als schlimm empfunden, dann haben wir die App nochmal gestartet. Aber er hat einen Fix schon reingebracht, in Produktion reingeschoben, Problem wurde behoben, ohne dass es der Kunde letztendlich gemerkt hat oder die Endanwender.
Und das Spannende ist, wie du gerade gesagt hast, in bestimmten Szenarien, diese Szenarien waren offensichtlich nicht getestet, also nicht durch Testfälle abgedeckt. Das heißt, ich nehme diese Informationen und ziehe zwei Schlüsse daraus. Zum einen, ich baue den Bugfix, zum anderen, ganz, ganz wichtig, bitte nie vergessen, wird leider ab und zu vergessen, ich baue auch daraus einen Testfall. Das heißt, ich verhindere, dass dieser Bug nochmal auftritt. Wo kommen die Telemetriedaten her? Wieder ein kurzer Blick in die Tool-Landschaft, die uns hier in diesem Technologieumfeld begegnet. Auf der linken Seite steht Hockey-App, ist ein Baustein, den wir dann auch nochmal mit zeigen, speziell eben Cross-Plattform. Hockey-App ist eine Möglichkeit, um Anwendungen an Tester zu geben, zu deployen, aber auch schnelle Feedback-Schleifen zu drehen und das eben Cross-Plattform, wie hier steht, iOS, Android, Windows Phone. iOS und Android sind etwas andersartig unterstützt, also in der Usability ist es etwas anders als Windows Phone, aber grundsätzlich sind alle drei Varianten unterstützt. Wie gesagt, wir werden es auch zeigen. Application Insights als Möglichkeiten, eben Daten zu sammeln, zum Beispiel von Web-Applikationen, von Web-Services. Das muss aber nicht zwingend eine Web-Applikation sein. Ich kann letztlich Application Insights nutzen, um einfach Daten auch hinzusenden und als eine zentrale Stelle für Telemetriedaten zu verwenden. Es gibt noch diverse andere. Wie gesagt, auf Hockey-App werden wir nochmal in der Demo dann
kurz... Ja, Beispiele halt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man will keine Cloud-Dienste nutzen. New Relic zum Beispiel wäre so ein Beispiel aus dem Bereich oder auch Preemptive Solutions zum Beispiel. Kommt dann vom Funktionsumfang in einem ähnlichen Bereich wie jetzt Application Insights oder Hockey-App. Gut. Machen wir das Ganze mal, oder ja, schauen wir uns mal an, Der Thomas hat einen relativ einfachen Testfall angelegt, aber wir hatten da schon relativ viel vorbereitet. Wie ist das Ganze intern organisiert, damit wir dann sozusagen im nächsten Schritt uns anschauen können, wie wir entsprechend unsere Sprintpläne entsprechend schneiden können oder wie wir unsere Sprints abdecken können. Generell ist es so, das ganze Thema Testmanagement jetzt mit dem TFS redet. Wir arbeiten in der gleichen Welt, wie das der Entwickler tut. Das heißt, wir haben genauso Teamprojekte. Wir arbeiten im gleichen Kontext, wo die Build-Prozesse, die CI-Pipeline, Release-Pipeline etc. pp. Alles drin sind. Unsere, ja, als Tester, unsere Welt ist sozusagen die Testpläne. Ist ein bisschen der Gegenpart wie ein ja, Backlog oder ein Sprintplan. Bei uns heißt das Ganze jetzt hier Testplan. Man sollte da in aller Regel, wenn ich entwickle, persönliche Meinung, mal mindestens 2 Testpläne haben. Wieso und weshalb, kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu. Ich vergleiche Testpläne immer gerne mit, sind als Tester meine To-Do-Listen. Die haben einen definierten Start und Ende. Wenn ich jetzt einen bestimmten Sprint habe, habe ich ja gegebenenfalls sehr viele Testfälle, muss ich irgendwie organisieren. Könnte ich jetzt sagen, wie irgendwelche Files in einem Windows-Laufwerk, ich packe sie alle ins Root rein, macht mal wie bei einem guten Projektmanagement, merkt man irgendwann mal ganz schnell, wenn ich das alles in C rein tue, wird es unübersichtlich, also was mache ich, lege Ordner an. Der Gegenpart zum Organisieren in der Testwelt sind einfach meine Testsuiten. Da kann ich nach diversen Kriterien, kann ich die einfach organisieren. Das sind sowas wie Ordner für die Testfälle. Ja. Darunter ein Testfall selbst. Thomas hat schon einen angelegt. Besteht aus Testschritten und Testdaten. Das heißt, ich kann auch da verschiedene Parameter bilden und beides zusammen wird einfach als ein Testfall-Work-Item im TFS abgelegt. Und wenn ich jetzt zum Schluss dann Wiederverwendung brauche, dafür kennt der TFS auch diverse Konstrukte, wo ich da einfach mein Leben noch mal einfacher machen kann. Eins haben wir schon gesehen gehabt, Shared Steps. Das Ganze gibt es auch für Parameter. Das heißt, wenn ich mit sehr vielen Testdaten arbeite, kann ich auch diese über zig Testfälle sharen. Und ja, wenn ich verschiedene Systemumgebungen habe, kann ich das Ganze einfach abbilden als Konfiguration. Mit diesem Input sieht es in aller Regel so aus, wenn man das, sag ich mal, war zumindest bis vor 1-2 Jahren noch sehr oft der Fall, wenn ich an meinen Kunden gekommen bin, habe mir das Ganze angeschaut, wie das aussieht, dann gab es in aller Regel immer einen großen Riesen, einen Riesen Testplan. Man hat diverse Nachteile und ja, das sind die Kunden, die auch sehr schnell anfangen wollen, irgendwie mit agiler Entwicklung und ja, jetzt habe ich dieses Problem, jetzt habe ich diesen riesen Monster-Testplan mit mehreren tausend Testfällen und jetzt muss ich mir irgendwie ein Mittel finden, wie ich mit diesem Testplan oder mit diesen vielen Testfällen umgehen kann bei kurzen Zyklen. Gleichzeitig habe ich aber das Problem, wenn ich sehr viele Testfälle habe, selbst bei einer kleinen App habe ich durchaus mehrere hundert Testfälle, ich muss irgendwie die Übersicht behalten. Ich will auch durchaus schauen, wie kann ich denn meine Tests oder mein manuelles Testmanagement noch verbessern. Das heißt, einfach das vergleichbar kommen. Hätte ich jetzt alle Testfälle in einem riesengroßen Testplan gepackt, wird es schwierig, das zu vergleichen und da auch entsprechende Maßnahmen, Verbesserungen für folgende Sprints abzuleiten. Und wie man das machen kann, ja, das wollen wir Ihnen jetzt sozusagen auch mal zeigen, ein Konzept dafür, wie man das mit dem TFS potenziell lösen kann. Warum ich am Anfang oder vor ein paar Slides gesagt habe, wir brauchen eigentlich mehrere Testpläne, liegt genau daran, wir haben bei uns so ein Konzept etabliert, was aus mindestens 2 Testplänen besteht. Wir haben zum einen auf der Release-Ebene haben wir einen Testplan, der heißt immer mit, endet immer mit dem Suffix -Repository. Das ist sozusagen die Welt, in der ich meine ganze Testfall-Spezifikation mache. Also wenn ich einen Testfall schreibe, egal in welchem Sprint, der für eine bestimmte Release-Version gilt, zum Beispiel 1.0, dann wird der in diesen Repository geschrieben. Das kann auch mal passieren während des Sprints, dass die sich weiterentwickeln, wird dann typischerweise diese Information in dem Testplan abgelegt. Damit habe ich jetzt sozusagen ja, erstmal Spezifikation abgedeckt. Jetzt haben wir immer noch sowas, wir wollen die Testfälle ja auch ausführen. Dafür haben wir entsprechend auf der Sprint-Ebene haben wir jeweils dann einen eigenen Testplan. Und ja, der trägt dann normalerweise auch den Namen, Produktname, -Version und dann meistens den Kürzel des Sprints. Und davon habe ich dann auch mehrere. Da ein Produkt in aller Regel mal mindestens eine Iteration durchläuft, haben wir, sage ich mal, mindestens 2, eher sogar im zweistelligen Bereich entsprechende Pläne. Wie das Ganze aussieht, das werden wir jetzt einfach mal schrittweise angucken, weil bis jetzt war es noch relativ abstrakt. Das müssen wir, glaube ich, mal visualisieren, dass man auch die Implikationen einfach davon sieht. Genau, das heißt sozusagen, ja, gehen wir erstmal runter auf die Ebene eines Testplans. Was gibt es da so für Tipps? Zum einen, wie wir das gerne strukturieren, ist, wenn wir jetzt rein den Testplan einmal nehmen, gedanklich, dann habe ich 2 Testsuiten normalerweise drin, und zwar einmal einen für automatisierte Tests und einmal einen für manuelle Tests. Warum mache ich das Ganze? Ich will den gleichen Testplan benutzen für manuelles Testmanagement und meine automatisierten Tests. Es ist möglich, dass ich über die Testpläne Testern ein Instrument an die Hand gebe, dass sie zum Beispiel auch meine Release-Pipeline, die Tests, die da drin verbaut sind, die funktionalen Tests auch steuern kann. Dann machen wir das Ganze mal noch einen kleinen, gehen wir noch mal eine Ebene tiefer. Dann haben wir wieder Test-Suiten jetzt mal drin. Die Namen jetzt hier bitte nicht dran, festhalten. Das ist einfach nur mal exemplarisch, simples Beispiel. Die Idee, was hier rauskommen muss, ist darunter, also was jetzt hier schwarz ist, ist bei jedem Kunden höchst individuell. Was aber schon gemeinsam ist, ist, dass die gleiche Struktur aus dem manuellen Test finde ich wieder in den automatisierten Tests. Das heißt, wenn ein Testfall automatisiert wird, wird er sozusagen per Drag and Drop in den automatisierten Bereich geschoben und dieser automatisierte Bereich ist dann mit zum Beispiel ein oder mehreren Testumgebungen verlinkt. Das ist so die einfache Variante davon. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal wieder eine Ebene höher und sagen, okay, wir haben jetzt eine Testplanung gemacht. Das heißt, wir haben einen Testplan. In dem Fall heißt er mal MyEvent mit zwei Testsuiten und diversen Testfällen. Damit habe ich jetzt mal begonnen mit Release 1. Und jetzt sagen wir, unser erster Sprint beginnt. Ich weiß als Testmanager, ich kann gar nicht jeden Testfall schaffen in einem kurzen Sprint. Ich habe nicht mehrere Monate Zeit. Punkt. Was ich jetzt mache, ist, ich mache eine Aufwandsplanung. Ich muss mich entscheiden, bestimmte Testfälle teste ich. Und was ich dazu mache, ist, ich lege mir entsprechend einen Testplan an für den Sprint 1, wo ich jetzt sage, hier in dem Fall mal bewusst sehr einfaches Beispiel, ich teste nur einen Testfall. Testfall 1, den würde ich gern testen. Dann kommen wir zu Sprint 2. Dann sind wir vielleicht schon schneller geworden, wir haben mehr Erfahrung gesammelt, haben vielleicht auch einen Tester dazu bekommen, weil wir gesagt haben, wir haben zu wenig Kapazität jetzt speziell für diese Testing-Aktivität. Also entscheiden wir uns, also legen wir einen zweiten Testplan an, in dem Fall mit Sprint 2, S2. Und da sind jetzt ja, zwei Testfälle drin. Dann haben wir jetzt die Situation, ja, Sprint 3, haben wir wieder einen anderen Testfall reingenommen. Das heißt, das kann auch mal durchaus durchiterieren, je nachdem, an welchen Funktionsbereichen wir gerade dran sind. Dann kommt die Situation, Änderungen entsprechend erwarten wir ja. Deswegen sozusagen kommt jetzt hier mal ein Testfall 4 dazu. Da haben wir vielleicht gesehen, ja, da fehlt einfach ein Testfall, also haben wir ihn mit aufgenommen. Das heißt, unser Gesamttestplan sozusagen wurde gedanklich erweitert. Und den gleichen Testfall sagen wir jetzt, okay, den kopieren wir uns jetzt, da jetzt Sprint 4 ansteht, sozusagen im Schnelldurchlauf, kopieren wir uns jetzt in den Sprint 4 hinein. Das heißt, hier auch hier wieder, weil wir haben nicht mehr Kapazität, sagen wir jetzt, wir testen nur Testfall 3 und 4. Das war jetzt sozusagen die Mikroebene und um es einfach besser zu Verständnis dafür nochmal zu sehen, was sozusagen im Gesamten passiert, wir haben jetzt sehr viele kleine Teile gehabt, ja, schauen wir uns das Ganze sozusagen nochmal aus der Vogelperspektive an.
Genau, also hier oben nochmal zusammengefasst, das ist dieser ursprüngliche Testplan gewesen, dieser Repository-Testplan, der die Basis ist für die ganze Arbeit. Dort werden eben die neuen Testfälle auch erfasst. Und aus dem ist entstanden dieser Sprintplan. Das wäre der eine kleine, den Nico gezeigt hatte. Und das heißt, hier taucht dieser Testcase von hier oben einfach wieder auf. Und hier oben auf der Ebene über die Zeit, also wir haben hier nach rechts die Zeitachse aufgetragen, ist dann die Weiterentwicklung passiert. Das heißt, hier war dann der Moment, wo dieser Testcase 4 dazugekommen ist. Und dann hat man aus diesem Repository-Testplan immer wieder aus dem gleichen, hier nach unten entsprechend in den einzelnen Sprints die Sprint-Testpläne entsprechend abgeleitet. Wenn hier Copy steht, dann ist gemeint eine Art Referenz. Also dieser Testplan ist tatsächlich nur dieser Testcase ist tatsächlich nur einmal im System vorhanden. Das heißt, wenn ich den auch hier oben anpasse, habe ich da unten auch die Änderung. Aber es ist eben diese einzelnen Testpläne, um die Arbeit im Sprint verwalten zu können.
Genau, so.
Das ist aber nur die eine Baustelle in den Sprints.
Genau. Das Copy sorgt letztendlich natürlich auch dafür als Effekt, dass ich nicht unnötig viele Work-Items zum Schluss im TFS drin habe. Weil man kann sich vorstellen, wenn ich das mit einer großen Testbasis mache, da habe ich sehr viele, unter Umständen sehr viele Work-Items drin.
Ja. Dieses Erzeugen von neuen Work-Items sehen wir aber hier, nämlich beim Release-Wechsel. Das ist so eine zweite Empfehlung, dass wir sagen, beim Release-Wechsel haben wir einen neuen Repository-Testplan. Das heißt, hier entsteht eine echte Kopie, das ist keine Referenz mehr. Das heißt, den Testcase hier oben, das ist auch wirklich ein anderer als hier unten, das ist eine echte Kopie. Und dieser Repository 2.0-Testplan, Der entwickelt sich über mehrere Sprints wieder weiter. Aus dem werden dann nach unten weg wieder, wie auch auf der vorhergehenden Folie gezeigt, einzelne Sprint-Testpläne abgeleitet, die jeweils wieder einen Ausschnitt an zu testenden Szenarien, Testfällen entsprechend darstellen.
Genau. Und jetzt durch diesen Ansatz kann ich natürlich auch jetzt plötzlich auch zwei Versionen durchaus parallel testen, die auch unabhängig voneinander weiterentwickeln, weil es gibt sehr oft die Situation, dass ich gegenüber dem Kunden auch mehrere Versionen supporten muss und ich kann nicht einfach wild einfach Testfälle ändern. Hier hinten war eine Frage. Beim Copy, ja.
Bei den Schritten, die wir davor haben.
Genau.
Das Interessante im TFS ist auch, dass das Clonen von dem Testplatz, der Hard-Copy des Work-Items, ist ja quasi der suggerierte Weg. Das macht mich ein bisschen stutzig.
Wir sind einfach. Ja, also ich wiederhole mal ganz kurz die Frage für alle. Also es ging darum, in dem einen Fall wird eine Referenz erzeugt, im anderen Fall wird eine echte Kopie erstellt und dieser Weg zum Kopieren, zum echte Kopie erstellen ist eigentlich der, der im Werkzeug so ein bisschen auf der Hand liegt. Und genau das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Das ist genau der Punkt. Dann entstehen halt sehr viele Items und in den Sprints wollen wir aber eigentlich an den gleichen Elementen arbeiten. Ja, weil es eben tatsächlich eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist. Und erst beim Release-Wechsel, zumindest eben in vielen Fällen, funktioniert es so, da haben wir eben diese Parallelität.
Genau, und das Problem ist wie in der Softwareentwicklung auch, Branching is easy, Merging is hard work. Wenn ich natürlich sehr viel Klone habe, sehr viele unabhängige Elemente, dann wird natürlich, wenn ich auch so ein Element weiterentwickle, wird es einfach extrem aufwendig irgendwann. Wenn ich das wirklich für jeden Sprint so einen Klon machen würde, kann man sich vorstellen, und ich muss jetzt plötzlich einen Testfall ändern, dann wird das halt unter Umständen administrativ halt schon echt interessant. Und das ist sozusagen dieses selektive Vorgehen, ist genau der Grund, weswegen wir sagen, für Releases, da lohnt sich so eine Baseline, da will ich bewusst einen Branch in Anführungsstrichen machen und bei dem anderen halt nicht. Genau, schauen wir uns das Ganze mal kurz an der Demo an, wie das Ganze funktioniert. Der Thomas hatte schon einen Testplan angelegt gehabt und nehmen jetzt einfach mal als Basis, um mal beide Ansätze zu sehen, wie es im Tool sozusagen aussieht. Das Ganze geht aktuell, kann ich aktuell klonen und kopieren, geht aktuell nur noch, oder... Bis heute geht es nur im Microsoft Test Manager. Das heißt, dazu muss ich mal lokal installiert haben. Wir haben hier unseren einen Testplan. Damit ich entsprechende Sprint-Testpläne erzeugen kann, mache ich oben einfach mal kurz ein Add. Das Ganze heißt Time Cockpit 1.0 S1. Weist das Ganze auch im Sprint zu. Sozusagen erster Typ der Planung, Sprintplanung. Dann gehen wir mal kurz in unseren Plan hinein. Der ist aktuell noch leer. Jetzt sagen wir im Schnelldurchlauf, wir wollen das Ganze einmal aufplanen. Einmal kurz die rechte Maustaste. Create Test Suites by Referencing Existing Test Cases. Na, das ist eigentlich so das Fischers Fritze Advanced. Machen wir kurz das Ganze. Einmal angeklickt. Dann sehen wir auch schon hier unsere Repository. Testplan ist der einzige, der drin ist. Da wählen wir uns jetzt einfach mal als Startbasis die manuellen Tests aus. Ganze einmal rein, dann kann ich mir eine Menge Klickarbeit sparen, gerade wenn ich das mit sehr vielen Testfällen mache, habe ich jetzt nämlich schon mal die Grundstruktur übernommen aus dem Repository-Testplan. Das ist auch ein guter Grund, weswegen ich den Repository-Plan mache, weil jetzt habe ich zumindest meine Startbasis und Sachen dann rauszustreichen ist einfacher, als wenn ich mich durch mehrere tausend Testfälle durchwählen muss und muss auch gucken, was ist denn jetzt eigentlich die aktuelle Version. So, Thomas, was wollten wir eigentlich testen? Ich glaube einmal die Projektliste nehmen wir mal raus. Ja. Und wir sagen, aufwandstechnisch schaffen wir nur eine Zeitbuchung anlegen. Sprint 1, geplant. Jetzt springen wir mal ganz, gedanklich ganz schnell zwei Wochen weiter. Legen wir einfach kurz mal einen neuen Testplan an. Das heißt, es folgt jetzt nicht dem gleichen Schema. 1.0. Sprint 2. Weisen dem Ganzen nochmal eine andere Standard-Iteration zu. Und machen hier eigentlich genau das Gleiche. Jetzt natürlich nicht S1, sondern auch wieder das Repository. Eben die manuellen Tests, weil wir jetzt noch in dem Fall noch keine automatisierten haben. Legen uns die Suite an. Und so sieht man, dort sage ich jetzt entsprechend, in dem Sprint geben wir natürlich die Projektliste an. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal die Zeitbuchung mal raus in dem Fall. Und so würde ich das Ganze letztendlich dann natürlich bei einem großen Projekt natürlich noch mit viel mehr Testfällen an der Stelle machen. Und so kann ich sehr schnell, sage ich mal, so einen Sprint aufplanen. Kann das Ganze auch durchaus noch mit Zeitdaten, wenn ich das will, versehen, also um dann auch noch mit Excel etc. pp. Eine Auswertung zu machen.
Das war jetzt nur der eine Teil. Das war Sprintplan erstellen. Jetzt fehlt noch
entsprechend die Baseline für ein neues Release. Das heißt, wir springen jetzt nochmal gedanklich 12 Monate nochmal weiter und sagen, wir arbeiten an Release 2. Das heißt, hier gehe ich ins Tool auch nochmal hinein, in meinen Repository-Testplan. Und wenn ich hier sage, rechte Maustaste, haben wir dieses, was wir gerade schon in der Diskussion hatten. Clone Plan ist sehr prominent. Sage ich einmal Clone Plan. Verpasst dem Ganzen einen neuen Namen. Time Cockpit Mobile. Auch richtig schreiben. 2.0. Repository. Dann etwas, was ich auch immer gerne während der Demo vergesse. Häkchen setzen. Man drückt nämlich echt gerne schnell weiter. Und dann weise ich dem Ganzen natürlich auch wieder entsprechend eine Iteration zu. Ich habe jetzt hier zwar, das ist jetzt für mich mal Sprint 6, lege ich das Ganze an. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, das sollten Sie sich wirklich gut überlegen, Clone Requirements. Gerade wenn Sie eine sehr große PBI-Anzahl haben, der würde dann wirklich auch diese PBIs mit klonen. Oder halt Requirements, je nachdem, was ich für ein Prozessmodell habe. Sage ich einmal klonen. Und selbst wenn Sie eine große Testbasis haben, ist das überhaupt kein Problem. Die Operation findet serverseitig statt. Das geht selbst bei mehreren tausend Testfällen, das eine reine SQL-Aktion ist auf der Datenbank, geht das echt schnell. Woher das dupliziert. Also da findet jetzt nichts auf Client-Seite statt, sondern ich sehe hier einfach nur einen Status. Da sieht man, das hat wahrscheinlich ja, genau 2 Sekunden gedauert. Hat da komplett alles dupliziert und jetzt habe ich wirklich eine völlig unabhängige Baseline, mit der ich jetzt auch die Testfälle durchaus, oder mit der ich die komplett separat weiterentwickeln kann.
Genau. Jetzt sind also, ist eine echte Kopie entstanden. Das heißt, jetzt haben wir mal beide Fälle der Planung gezeigt und jetzt ist natürlich spannend, nach der Planung kommt die Ausführung. Ja? Jetzt haben wir Testfälle beschrieben, das zählt eher in die Kategorie formale Testausführung. Ja? Das heißt, ich habe also den Testfall im Vorfeld definiert, das ist genau, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben sie eingeplant auf einem Sprint. Entsprechend kommt in einem agilen Team noch das Task-Planning dazu, das haben wir jetzt gar nicht gezeigt. Und dann werden die Testfälle entsprechend dieser Schritte abgearbeitet. Das heißt, hier ist eine Trennung von Spezifikation und Ausführung, so wie man das bislang auch schon kennt. Jetzt gibt es aber neben der formalen Testausführung noch einen zweiten Teil, der ist auch nicht neu. Das hat nämlich Nico ganz eingangs schon mal gesagt. Das ist nämlich ein Testverfahren, das explorative Testen, was eben gerade die fachliche Expertise ein Stück mehr braucht. Hier ist eben die Testausführung und die Spezifikation gleichzeitig. Das heißt, jetzt wird nicht mehr im Vorfeld spezifiziert, sondern ich nehme die Anwendung und man könnte auch sagen, ich erforsche sie. Das heißt, ich gehe ohne formale Beschreibung vor. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn ich da kein Wissen darüber habe, was die Geschäftsprozesse sind, dann endet das in einer wilden Klickerei. Das kann am Ende für die Qualität auch mal nicht so schlecht sein, wenn man das macht, weil man da auf Szenarien kommt, wo sonst keiner drauf kommt. Aber typischerweise ist es schon auch sinnvoll, eben, dass ich hier in gewisser Weise die Geschäftsprozessdenkweise mit drin habe. Deshalb hier eben auch abhängig von der Erfahrung des Testers. Ja, letztlich Dokumentation ist bei dem Thema so ein bisschen schwierig. Je nachdem, was man einsetzt an Tools, gerade wenn man jetzt das mit dem TFS macht, gibt es einen gewissen Support, dass man da auch Aufzeichnungen macht, um dann am Ende wieder formale Testfälle daraus zu entwickeln. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal mit der nächsten Frage hochkommen. Das heißt, diskutieren Sie nochmal bitte mit Ihrem Nachbarn. Sie kennen sicherlich aus dem Alltag beide Varianten, formal und explorativ. Und wir verkürzen das jetzt mal auf eine Minute. Wir laufen so ein bisschen an das Limit der Zeit. Diskutieren Sie bitte mal eine Minute, wie viel formal und wie viel explorativ ist eigentlich in Ihren Projekten richtig? Was brauchen Sie? Wie viel machen Sie beides und in welchen Mengen? So, wir unterbrechen auch schon wieder und wollen uns auch nochmal mit einer Folie dieser Frage widmen.
Genau, wie viel ist richtig, wie viel ist falsch? Ist natürlich schon eine, sag ich mal, knuffige Frage. Da mal historisch bedingt, würde ich mal fast sagen, war zumindest bei uns die Erfahrung, dass man sagt, so typischerweise zwischen 60-80% ist eigentlich so, dass man sagt, war sehr oft formal geprägt. Hat natürlich super funktioniert, wo ich, ja, sage ich mal, das Feature-Set in aller Regel gut initial aufgeplant war. Und sage ich mal, so die blinden Flecken habe ich dann in aller Regel nochmal mit den verbleibenden 20% agiles bzw. exploratives Testen ausgeglichen. Funktioniert natürlich jetzt mittlerweile nur noch bedingt in DevOps getriebenen Prozessen. Da sage ich mal, ja, gibt es eigentlich auch nicht richtig oder falsch, wie ein bisschen Testfallerstellung. Aber sage ich mal, zum Schluss kommt man, da denke ich mal, trotzdem bei so knapp 50-50 raus. Ich sage, ich brauche trotzdem noch, auch bei DevOps-Prozessen natürlich, formales Testen. Das ist für mich einfach so diese, ja, klassische Kategorie Regression-Test, wo ich sage, das sind Funktionen, die müssen auf jeden Fall funktionieren. Und wenn ich ein neues Feature rausbringe, das muss derjenige auf jeden Fall, wie eine Checkliste letztendlich, muss er das Ganze durchgehen. Da sich aber die Features sehr schnell weiterentwickeln, habe ich meistens ja gar keine Chance, für alles entsprechende Testfälle zu schreiben, weil die Features einfach durch den Weg kommen, muss man nur gucken, VSDS, so schnell kommen, da komme ich faktisch einfach nicht hinterher. Deswegen natürlich jetzt vielmehr auch auf die Erfahrung bauen muss von dem Tester, sodass der auch Tools an die Hand bekommt, mit denen er explorativ gestützt neue Features sehr schnell testen kann. Das heißt sozusagen, wenn er testet, dass auch entsprechende Daten erfasst werden und die Informationen auch wieder im wie Hockey-App entsprechen oder Telemetriedaten, dass die Daten einfach sehr schnell an die Entwicklung zurückfließen können. Ist letztendlich etwas, muss man durch Experimente natürlich herausfinden, ob man das für sich individuell natürlich auch nochmal einfach anpassen muss. Okay, wie kann das Ganze sozusagen im Tool aussehen? Wir fangen mal einfach mit zwei Sachen mal an kurz. Wir haben uns heute mal für das Beispiel einer mobilen Applikation entschieden. Für eine klassische Applikation WinForms, WPF oder Web-Applikation würde prinzipiell, was wir jetzt sehen, auch funktionieren. Wir haben es nur einfach gesagt, im Sinne der Zeit, wir machen genau mal für eine Technologie das Ganze. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ganze hier einmal klappt. Ne? Das geht mal rein. Escape. So.
Ich muss nochmal stecken und ziehen, dass gerade der Loop weggeklickt.
Dann brauche ich mal kurz, damit Sie auch etwas sehen. Genau, brauchen wir mal kurz unseren Connect hier. So, halt. So. Gut. Das heißt, was ich mache ist, fangen wir mit der manuellen Testausführung einmal an. Das Ganze auch jetzt mittlerweile brauche ich jetzt, kann ich konsequent über das Webinterface machen. Da nehmen wir entsprechend mal unsere Projektliste anzeigen als einen Testfall. Was ich jetzt hier noch installiert hatte im Chrome ist ein Plugin, können Sie im Store einfach runterladen und mit dem können Sie entsprechend vom Desktop zum Beispiel auch eine Videoaufzeichnung machen. Beziehungsweise auch Screenshots machen, die einzelnen Testschritte abhacken. Gut, dann gehen wir einmal kurz mit Run with Options in die Testausführung. Dann taucht ihr ungefähr 1-2 Sekunden später, bekommen wir nochmal kurz, welchen Runner wollen wir verwenden. Wir nehmen jetzt den WebRunner, weil wir haben das Browser-Plugin installiert. Ich könnte auch durchaus für lokale Applikationen auch entsprechend einen lokal installierten MTM dafür verwenden, um Videos und Screenshots und solche Dinge aufzuzeichnen. Machen wir kurz einmal OK. Und dann sehen wir in 2 Sekunden, haben wir unseren formalen Testfall. Und dort fangen wir entsprechend jetzt an und aktivieren nochmal kurz die Videoaufzeichnung. Vollscreen das Ganze, weil ich jetzt entsprechend meine App hier teste und über den entsprechenden Projektor Ihnen anzeige. Zeichne einmal komplett auf. Und dann schalten wir mal kurz um meinen Phone Manager. Da das jetzt für mich auch hier auf dem Rechner nur eine... Na, machen wir kurz so. Ja, die PIN-Nummern werden auch immer kürzer. Was wir jetzt hier haben, ist sozusagen einfach eine kleine Mobil-App für die Zeiterfassung. Das ist tatsächlich mit dem richtigen System auch gekoppelt, nur gerade entsprechenden Test-Account. Und was wir jetzt machen wollen, ist unser Testfall. Thomas, was soll ich eigentlich tun?
Du wolltest die Projektliste anzeigen.
Ah, okay. Also eingeloggt bin ich in dem Fall schon. Den Schritt habe ich jetzt mal übersprungen. Gehe ich jetzt mal hier entsprechend auf Projektliste anzeigen und... Oh, keine Testliste da. Das heißt, was ich jetzt machen würde, ist auf jeden Fall erstmal einen Screenshot. Und Du würdest entsprechend mal einfach bei mir vielleicht mal den Testfall als fehlerhaft markieren und entsprechend einfach die Videoaufzeichnung, die natürlich jetzt an dem Screen hier gemacht wurde, entsprechend ja, ausführen.
Das machen wir erstmal hier. So.
Genau, dann machen wir mal kurz noch das Recording, machen wir mal kurz einen Stopp, weil wir wollen unseren Entwicklern ja auch zeigen, was auf diesem Gerät passiert ist. Das kann ich natürlich noch viel exzessiver machen mit viel mehr einzelnen Detail-Screenshots. Könnt auch die einzelnen nochmal mit Rot, Grün und so weiter markieren und genau sagen, wo entsprechend etwas schiefgegangen ist. Einloggen und so, das hat geklappt. Projektliste hat nicht geklappt. Liste ist leer, das schreibe ich vielleicht nochmal dazu. Aufzeichnung ist abgeschlossen und dann sagen wir einmal kurz Create Bug. Projektliste leer. So. Und was wir jetzt bekommen haben, ist, da Thomas sehr viel Arbeit spendiert hat, entsprechend in die Testfallerstellung. Seht jetzt auch Entwickler, sieht der Entwickler jetzt auch genau, was ist fehlgeschlagen. Und entsprechend an dem ganzen Bug ist auch ein Testergebnis verlinkt und an dem Testergebnis selbst sieht man auch hier drunter, ist auch eine Videoaufzeichnung mit angefügt. Das heißt, der Entwickler kann sich jetzt auch genau anschauen, was auf meinem Gerät hier passiert ist und ist so in der Lage, den Bug sozusagen auf Basis der Videoaufzeichnung entsprechend zu diagnostizieren. Das wäre jetzt mal so der einfache Weg, der definitiv auch ohne irgendwelche Telemetriedaten funktionieren würde. Formales Testen im Schnelldurchlauf. Das war jetzt sozusagen der Happy Case. Jetzt machen wir noch etwas. Die Idee, die ich dann hatte, das ist, wechseln wir nämlich mal ganz schnell ins explorative Testen. Was habe ich gemacht? Und zwar, wenn Sie die Liste anschauen, kann mal einer kurz vermuten, was ich probiert habe. Ah, genau, viel Einfaches. Ich klicke jetzt mal unten, ich habe unten einfach links, rechts geklickt.
Das ist schon passiert.
Schon passiert. Und für was jetzt letztendlich dann nämlich auch zum Beispiel Hockey-App, weswegen wir am Anfang die Demo auch übersprungen haben und jetzt bewusst an diese Stelle gemacht haben, ich öffne jetzt nochmal die App. Und dann sehen wir nämlich an der Stelle, wenn meine manuellen Tester das System nämlich auch nutzen, kann ich jetzt auch über den Hockey-App-Weg zum einen, jetzt sage ich mal, vielleicht meinem Testmanager Informationen schicken, weil, wie gesagt, das benutzen ja auch meine Endanwender auch, die jetzt vielleicht keine speziellen Tester sind. Kann jetzt einfach sagen, diese Informationen, ich sende die weiter. Und wenn jetzt auch zum Beispiel ein neues Release hier jetzt gekommen wäre, hätte ich das gleiche Pop-up auch bekommen und der hätte mir gesagt, zum Beispiel nochmal installieren eine neue Version der App. Das heißt, als Tester habe ich auch technisch eine sehr geringe Einstiegshürde. Und was da jetzt rauskommt ist, ich habe jetzt hier einen Crash entsprechend gemeldet. Weiß nicht, wer von Ihnen hat Hockey-App mal gesehen gehabt, wie das aussieht, was jetzt eben gerade passiert ist? Nur einer? Okay. Dann gehen wir da mal kurz rein. Und zwar nicht bei Devices, sondern das ist sozusagen der technische Part im Hintergrund. Mal kurz einmal zurückgehen. Und da gibt es hier oben eine hübsche Kategorie, die nennt sich nämlich Crashes. Und hier zum Beispiel sehen wir, wir haben heute im Laufe des Tages diverse Male gespielt und da gibt es eine ganze Palette jetzt von neuen Fehlermeldungen, die ich bekommen habe. Das ist etwas, was ich dann wieder als Tester nehme, analysiere genau, versuche das Ganze nachzustellen. Warum ist das Ganze so? Und kann entsprechend wieder auch aus dem zum Beispiel explorativen Testen wieder neue Testfälle ableiten. Das heißt, ich bekomme plötzlich auch bei solchen Geräten dank Telemetrie ein sehr einfaches Instrument an die Hand, um auch neuen Input zu bekommen, weil ich sonst vielleicht jetzt nicht getestet hätte in der Form. Genau, und da kann ich mich jetzt noch genau durchführen hier, wenn man mal reingucken würde. Theoretisch müsste ich auch irgendwo noch eine View geben. Gehen wir kurz einmal zurück. Overview. Ja, kann ich noch genau gucken, dann unten, wie viele Crashes hatte ich pro Tag. Das heißt, wenn es plötzlich ansteigt, wäre vielleicht auch für mich nochmal so die Situation, wo ich sage, soll ich mir vielleicht nochmal genau angucken, neue Testfälle ableiten. Und was ich hier persönlich echt gut finde, diese Kategorie ist den Gegenpart zu machen, einfach zu sagen, Crash-Free-Users pro Tag. Ist auch mal eine interessante Taktik, das einfach mal umzudrehen.
Ja. Neben diesem ganzen automatischen Reporting bietet das Werkzeug, was jetzt hier dahinter steckt, Hockey-App, eben auch noch eine gute Feedback-Möglichkeit. Das heißt, wenn der Tester einfach Dinge feststellt, die abseits von dem Totalausfall der Applikation liegen, dann kann man relativ einfach eben auch Screenshots machen, kurz einen Kommentar schreiben. Das heißt, man hat da auch einen Austausch wiederum mit dem Team dahinter, sodass man daraus wieder Testfälle und entsprechend PBIs ableiten kann. Okay, machen wir noch den letzten Part im Schnelldurchgang. Testauswertung. Wir haben schon ein bisschen was gesehen in der Live-Demo gerade eben. Vielleicht hier noch kurz zum Überblick. Daten für die Testauswertung stecken jetzt in ganz vielen Bereichen drin. Und wir hatten schon genannt Telemetrie. Allgemein Testmanagement, aber auch Build- und Release-Management. Das heißt auch hier, wir haben eingangs bei dem Rollenverständnis gesagt, ja, auch der Tester verliert ein bisschen die, vielleicht auch ein bisschen die Angst oder die Scheu vor Technologie, vor Code. Und es ist eben auch so, dass man hier durchaus auch als Tester sich mal ein Bildergebnis oder ein Release-Ergebnis anschauen kann, wo wiederum automatisierte Tests ausgeführt werden, ich reinklicken kann und entsprechend da schon Informationen draus ziehen kann, wo vielleicht das Problem liegt oder was man dagegen tun muss.
Da kann nämlich letztendlich der Tester massiv schichtwerk wirklich den Entwickler entlasten, weil wenn ich das massiv automatisiere, was Donovan heute früh ja auch schon begonnen hatte mit seiner Release-Pipeline, und ein Entwickler hat nicht Zeit, immer permanent reinzugucken, weil der soll ja, also, oder er will ja auch neue Features reinbauen. Und was ich immer wirklich gut finde, ist, wenn ein Tester wirklich früh einfach sagt, okay, er guckt mal rein, er guckt mal drüber über das Ganze und ja, macht sozusagen die menschliche Version, ja, wie kann man das nennen, ja, Prüfung, Unterstützung, Fehler gegenlesen. Weil es gibt viele Dinge, ja, wie er heute irgendwie auch mal rauskam, ja, dieser mal durchklicken und alles ist grün, aber...
Genau, dass so dieses mit Menschenverstand nochmal draufschauen, ja, dass das halt nicht verloren geht. Genau. Wir hatten jetzt auch dazu noch eine Demo, die überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen. Wenn es da nochmal Fragen gibt, im Nachhinein gerne mal herkommen. Lassen Sie uns ein kurzes Fazit ziehen. DevOps und Testmanagement gehören zusammen. Das heißt, auch wenn in diesem Begriff ein Developer und Operations steckt, es ist ein Zusammenspiel. Das kommt ein Stück weit daher, dass man diesen Developer-Begriff in dieser agilen Welt eben nicht auf eine reine Entwicklungstätigkeit beschränkt, sondern man spricht von einem Entwicklerteam und gemeinsam aber verschiedene Rollen, wo die Tester eben auch dazugehören. Formales versus exploratives Testen, es kommt auf den richtigen Mix an. Und hier ist es eben so, aus unserer Erfahrung heraus gut, exploratives Testen immer einzuplanen. Man muss für sich den richtigen Mix finden. Und wichtig ist dann, dass man daraus über die Zeit besser wird. Das heißt, wenn ich durch exploratives Testen Szenarien entdecke, die sinnvoll sind, strukturiert abzutesten und immer wieder, dann leite ich daraus neue formale Testfälle ab. Das heißt, ich reichere meine formale Testbasis an, die ich im nächsten Schritt auch teilweise automatisiere. Und dann kann ich im nächsten Sprint aber den gleichen Zeitaufwand wieder in exploratives Testen stecken und somit kann ich kontinuierlich in kleinen Schritten meine Qualität verbessern. Ja, Input für Testdesign aus verschiedenen Quellen, die haben wir ein bisschen zusammengetragen und wir haben ein bisschen was erzählt über Testplanstrukturen, dieses Thema mit diesen verschiedenen Testplänen, Releases versus Sprintpläne. Erlauben Sie uns zum Abschluss noch eine Folie in eigener Sache. Wir suchen Verstärkung, nicht nur für Konferenzauftritte, sondern auch für unsere tägliche Projektarbeit. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Insofern, was brauchen Sie noch, um morgen beginnen zu können? Stellen Sie uns Fragen, im Zweifelsfalle auch danach. Wir sind noch ein paar Minuten da oder auch auf Twitter oder per E-Mail. Und ansonsten erstmal an dieser Stelle vielen Dank.